Willkommen bei der 196. Folge unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast im Pixel am Gasttag ist Lydia Wünsch. Ihr Buch heißt Rosis Wunderkind über die Liebe einer Mutter. Sie schreibt einen Roman über eine vom Schicksal betroffene kleine Familie, die entdeckt, ein autistisches Kind bekommen zu haben. Was heißt das für die Mutter, den Vater, aber auch das Kind? Wie damit umgehen? Welche Rollen spielen Menschen aus dem Umfeld? Der Roman zeigt die Seiten des Problems, aber auch, was eine Mutter zu leisten imstande ist und wozu sie fähig sein kann. Wir dürfen gespannt sein, was die Autorin uns über das vorliegende Buch, die Protagonisten darin, aber auch über sich, ihre Erfahrungen mit dieser neuronalen Entwicklungsstörung erzählen wird. Ich freue mich, dass sie heute bei uns im Studio ist und sage danke, Lydia, dass du uns heute dein Buch vorstellst.
Danke auch an Sie.
Etwas relativ Zeitloses würde ich gerne als erstes fragen, nämlich, welches Modewort geht dir gerade auf die Nerven?
Ghosting.
Ghosting, ja, ich kann mich ja dumpf erinnern. Was war Ghosting für unsere Zuschauer nochmal?
Ghosting ist, wenn ein Mensch sich ganz plötzlich aus einer Beziehung herauszieht und sich nicht mehr meldet, nicht mehr auf Anrufe reagiert und diese Beziehung nicht mehr möchte, ohne dass er irgendwie erklärt hätte, warum er sie nicht will.
Und warum geht dir das auf den Nerv, das Wort? Oder die Situation vielleicht
sogar? Ich weiß
sogar,
tatsächlich aber gar nicht so sehr, ob es das Wort ist, das mir auf den Nerv geht, oder tatsächlich, dass durch den Umstand, dass dieses Wort existiert, ich das Gefühl habe, dass, also wenn es ein Wort für etwas gibt, dann verstärken sich komischerweise auch scheinbar die Symptome oder dann hat man das Gefühl, in dem Moment, in dem man eine Sprache für etwas hat und es benennt, dass es dann auch tatsächlich mehr getan wird oder mehr auffällt oder ja, mehr Menschen sich dann dessen bedienen. Also das ist ja oft mit Worten so. Plötzlich wird es inflationär verwendet und auf einmal ghosten sich mehr Menschen. Oder ja, ähnlich ist es auch mit Autismus, ne? Also auf einmal kennen alle Autismus und auf einmal scheinbar ist jeder zweite Mensch Autist oder so.
Oder ADHS. Oder
ADHS, genau. Ja, also es ist irgendwie, durch das Benennen von Dingen werden Sachen verstärkt. Und
es gibt ein Gefühl, da habe ich gerade gestern eine Sendung drüber gemacht oder vorgestern vielmehr, da ging es um Scham. Aber es gibt ein Phänomen, das wir auch alle haben, und zwar ist das Fremdschämen. Meine Frage ist, wann hast du dich das letzte Mal und wofür fremdgeschämt?
Wow. Also für einen anderen Menschen schämen. Also ich glaube, das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Weil ich glaube, ich habe einfach vor einiger Zeit gelernt, dass ich das Verhalten anderer Menschen nicht mit mir zwingend koppeln muss. Also ich habe einfach irgendwann gelernt, es gibt das, was ich tue, es gibt das, was andere machen und Menschen wirklich so sein zu lassen, wie sie sind. Und dadurch, tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, wann ich mich für jemanden zuletzt fremdgeschämt habe. Ich glaube, dadurch, dass ich mich selber besser akzeptieren kann und weniger oder seltener schäme, kann ich auch andere Menschen besser akzeptieren, selbst wenn sie scheinbar peinliche Dinge tun.
Verstehe. Das ist ein schöner Ansatz eigentlich, weil er wenig verurteilend ist.
Ja.
Ich möchte dir am Anfang unseres Gesprächs, in dem es um die Themen deines Buches geht, eine bestimmte Frage stellen und sie am Ende vielleicht noch einmal kurz diskutieren. Ist das okay für dich, ohne dass du jetzt weißt, welches die Frage
ja
ist? Mir wurde ein Buch angeboten. für diese Sendung von einem Verlag. Und es trägt den Titel, vorweg noch zu sagen, die Autorinnen sind aus München, also die hätten tatsächlich dann da gesessen, wo du jetzt auch sitzt, wenn ich sie eingeladen hätte oder einladen würde. Und das Buch trägt den Titel Mythos Mutterinstinkt und vertritt laut Klappentext folgende These. Der Mutterinstinkt klingt wahnsinnig plausibel nach einem Bild inniger Liebe gepaart mit irrer Kompetenz. Der einzige Haken, es gibt ihn nicht. Was ist dein erster Impuls auf den Titel und die These?
Wow. Abgefahren auf jeden Fall. Also mein erster Impuls ist natürlich totaler Widerstand, weil ich sagen würde, natürlich gibt's den, hallo. Wie kann man nur etwas anderes behaupten? Aber auch da ist es vielleicht wieder so, wie du vorhin gesagt hattest, man sollte vielleicht nicht immer von sich auf andere schließen, ne? Was für einen selber selbstverständlich scheint, ist für andere vielleicht nicht so selbstverständlich. Menschen sind verschieden. Es gibt Menschen, die empathischer sind. Es gibt Menschen, die weniger empathisch sind. Ich bin zum Beispiel ein unfassbar empathischer Mensch. Deswegen setze ich immer voraus, andere sind es auch. Ich hatte zum Beispiel mal ein interessantes Gespräch mit einer Arbeitskollegin, Ex-Arbeitskollegin, die mir auch tatsächlich immer schon ein wenig unsympathisch war.
Ich hatte ein gutes Recht.
Ja. Und das habe ich aber selten, ne? Also weil ich ja wirklich schon so, aber bei ihr hatte ich das. Und es ging um kleine Brüder und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang oder wie wir darauf gekommen sind, aber auf jeden Fall kam raus, dass sie auch wie ich einen 2 Jahre jüngeren Bruder hat und ich meinte daraufhin zu ihr, da hat man ja automatisch als große Schwester immer starke Beschützerinstinkte. Und sie meinte zu mir, nö, ich habe meinen Bruder immer gebissen. Und ich dachte mir, okay, gut. Also ne, für mich war das so, ich habe meinen kleinen Bruder immer beschützt und es wäre mir nie was anderes in den Sinn gekommen. Und sie hat ihren Bruder gebissen und sie meinte, sie hat auch erst damit aufgehört, als er stärker als sie wurde und sich wehren konnte. Kann man sympathisch finden, muss man nicht, aber es zeigt, dass Menschen offenbar doch auch in dem, was sie meinen, was absolute Instinkte sind, offensichtlich sehr unterschiedlich sein können. Von dem her könnte an der Theorie was dran sein, auch wenn ich selber sehr starken Widerstand dagegen spüre.
Dann legen wir diese Frage mal ad acta bis ans Ende der Sendung und sprechen noch mal kurz
okay.
drüber. Mal sehen, ob sich etwas verändert oder ob sich da, ich sage auch nicht, ob ich da die eingeladen habe oder nicht und wie das bei mir weitergeht, das können wir nachher alles diskutieren.
Ich bin sehr gespannt.
Wie das aussieht. Du lässt ja auch keinen Zweifel daran, dass das Buch auch mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun hat. Diese Erfahrungen betreffen deinen Bruder. Im Buch wird er Almanzo genannt, vielleicht auch nicht 1:1, aber auf jeden Fall ist das das Pendant sozusagen dazu. Wie waren deine Gedanken, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben? Oder waren das erstmal nur Gedanken aufzuschreiben? Wie sah das aus bei dir?
Also ich muss ja sagen, ich hatte den Vertrag für den Roman vor der Idee für den Roman.
Das ist aber ungewöhnlich, das musst du uns erzählen. Wie kam das?
Das muss ich jetzt zuerst erzählen.
Ja.
Also ich bin ja Teil der Autorengruppe Prosathek. Diese Gruppe hatte ich ja gegründet an der LMU München 2015. Und im Rahmen dieser Gruppe haben wir verschiedene künstlerisch-schriftstellerische Tätigkeiten in München getan. Also eben Lesungen veranstaltet, Kurzgeschichten geschrieben. Und über diese Tätigkeiten, die wir auch über Social Media publik gemacht haben, ist die Programmleiterin vom Diederichs Verlag, der zu Penguin Random House gehört, auf uns aufmerksam geworden und kam dann zu einer Lesung zu uns in die Seidel-Villa in München und hat uns dort diese Romanverträge für unsere Debütromane gegeben, ohne dass wir vorher einen Roman alle geschrieben haben. Also sie hat einfach nur diese Kurzgeschichten, die wir da im Internet publik gemacht haben.
Die wir ja auch teilweise auch im Radio veröffentlicht
haben. Genau, richtig. Und dann hatte ich auf einmal diesen Romanvertrag, über den ich mich total gefreut habe. Und dann erst war so, okay, Moment, jetzt muss ich einen Roman schreiben.
Sehr ungewöhnlich, ja. Sehr ungewöhnlich.
Ja, genau. Also so rum lief das bei mir. Und dann habe ich halt überlegt, über was will ich eigentlich schreiben. Und habe tagelang gegrübelt. Und dann irgendwann war es auf einmal dann klar. Also das war dann sehr plötzlich so. Ich bin dann wirklich nachts, glaube ich, sogar aufgewacht und dachte mir, okay, es gibt nur ein einziges Thema, über das ich schreiben kann. Also das war dann irgendwie auf einmal sehr sicher, dass ich diese Geschichte schreiben werde und keine andere. Ja.
Verstehe. Und ich hätte normalerweise jetzt gefragt, warum ein Roman und nicht ein Erfahrungsbericht? Aber wenn, du hast ja wahrscheinlich einen Vertrag angegangen über einen Roman und nicht über einen Erfahrungsbericht. Also war das mehr schon eine formale Vorgabe auch?
Es war eine formale Vorgabe, aber es war auch immer mein Wunsch und mein Traum, einen Roman zu schreiben. Also das hat schon gepasst. Also ich wollte nie irgendwie eine Autobiografie oder ein Sachbuch oder sowas schreiben, sondern ich wollte auch wirklich einen Roman schreiben. Das war, von dem her war das für mich auch tatsächlich sehr, sehr passend, das dann auch in der Form zu machen, weil ich selber viel mehr aus Romanen gelernt habe in meinem Leben. Und ich finde, man kann auch sachliche Informationen wunderbar in einen Roman verpacken.
Durchaus, ja. Durchaus munkelt man. Nein, das ist verstehe. Aber jetzt hast du natürlich ein Stichwort geliefert, was auch ein Bild dann auch ein Licht auf dich werfen kann. Nämlich, nenn mir einen dieser wirklich einflussreichen Romane, der für dich sozusagen das bedeutet hat, der dich was gelehrt hat.
Also da gibt es natürlich unendlich viel, aber ich glaube, womit es bei mir wirklich losgegangen ist, sind tatsächlich die Bücher von Astrid Lindgren. Und tatsächlich war das Madita. Also ich habe natürlich dann später, als ich dann Literaturwissenschaften studiert habe, habe ich Wladimir Nabokov gelesen und Tolstoi. Und dann dachte ich immer, wow, eines Tages will ich schreiben wie die. Klar. Und an diese Giganten will ich irgendwie herankommen. Und dann habe ich Jahre später meinen Keller aufgeräumt und meine alten Madita-Bücher von Astrid Lindgren hervorgeholt und habe die gelesen und habe Gänsehaut bekommen und mir gedacht, okay, ich schreibe nicht wie Tolstoi und ich schreibe nicht wie Wladimir Nabokov, ich schreibe wie Astrid Lindgren. Also das waren so meine ersten Einflüsse in meiner Kindheit und das war offensichtlich so prägend, dass am Ende wirklich diese Bücher mich maßgeblich beeinflusst haben.
Das ist ja nicht das Schlechteste. Also das ist ja A, gute Literatur und B, finde ich diese frühen Einflüsse, wenn sie dazu führen, dass man selber was tut und nicht nur konsumiert, finde ich immer gut. Es geht um Autismus. Autismus ist ja eine Entwicklungsstörung, die ist eine bittere Geschichte in der Regel. Ja. Es gibt leichte Fälle, aber die ganz viele sind sehr schwierig, sehr, sehr, sehr tragisch auch, machen oft genug Riesenprobleme in den Familien von den Kindern, die es ja oftmals gar nicht äußern und dann späteren auch Erwachsenen gar nicht äußern können, was ihnen da eigentlich so passiert. Also das ist etwas, worüber wir uns auch unterhalten wollen, weil das passiert ja in diesem Roman. Für mich ist das natürlich, wie für jeden, der das Buch liest oder auch einfach nur von der Geschichte hört, relativ schwer auseinanderzuhalten, was tatsächlich jetzt erlebte Dinge sind, was erfahrene, gelesene oder erdachte Dinge. Es ist ja ein Roman. Das heißt, wenn ich irgendwann mal in der Gegend, irgendwann mal irgendwie in die falsche Richtung frage oder sowas oder dir zu nahe rücke, dann sag das einfach. Ja. Also das musst du mir dann einfach nachsehen und dann stoppen wir da oder wie auch immer. Aber ich kann das natürlich nicht anders machen, weil es
in der Regel bin ich ein offenes Buch.
Ja, gut, okay. Also ich wollte das nur deutlich machen.
Ja.
Ich lasse das auch drin, weil ich finde, es ist wichtig, dass man bei solchem Gespräch, das geht ja nicht einfach so ums Kuchenbacken oder sowas.
Ja, und das stimmt.
Und deswegen möchte ich das gerne machen, zumal ich natürlich auch als Neurophysiologe eine gewisse, so eine halbprofessionelle Sichtweise darauf habe, die dann leicht mal sehr geschäftsmäßig klingen kann. Mhm. Das soll es nicht sein, also damit du da an der Stelle Bescheid weißt. Jetzt müssen wir aber den ZuhörerInnen müssen wir irgendwie mal klar machen, worum es dann insgesamt handlungsmäßig in deinem Buch geht. Ein bisschen was haben wir jetzt verstanden. Da gibt es also die Rosi und dann gibt es dann einen Mann, der dann zukommt, ein Kind, ein goldenes Kind wegen der Haare und so weiter. Und es ist ja meine Hoffnung, dass ein Kind immer irgendwie Gold sei, ist für eine Familie, ist ja zu wünschen. Jetzt bleibt es natürlich völlig dir überlassen, ob du diesen Kulminationspunkt mit nennst oder nicht. Aber es wäre ganz schön, wenn du den ZuhörerInnen ein bisschen was von dem Roman als solchen erzählen könntest. Was passiert da eigentlich, außer dass ein Kind geboren wird?
Ja, dieses Kind wird geboren und entwickelt sich anfangs größtenteils normgerecht. Ja, wie wir auch schon in dem kleinen Teil, den ich gelesen habe, gehört haben, geht er zunächst in einen normalen Kindergarten und da scheitert er aber dann grandios daran, dass er einfach überhaupt keine Beziehung zu anderen Kindern aufbauen kann und die ganze Zeit für sich bleibt. Und das steigert sich dann immer weiter, dass dann eben die Erzieherin sich Gedanken macht und zu Rosi sagt, dass Almanzo vielleicht lieber in einen heilpädagogischen Kindergarten gehen sollte. Dort läuft es dann etwas besser und es scheint so, als ob sich diese leichten motorischen Schwierigkeiten oder auch die Verzögerungen dann jetzt nicht so starke Auswirkungen haben. Aber Almanzo entwickelt sich immer weiter in eine merkwürdige Richtung. Plötzlich stagniert seine Entwicklung immer mehr. Das, was er bereits erlernt hat, wie seine Sprache, geht immer mehr zurück. Es scheint Rosi fast, als ob er so jeden Tag ein Wort weniger kann, statt mehr, also quasi eine Rückentwicklung zu dem, was man normalerweise kennt, wenn man Kinder großzieht. Ja? Und das geht dann, er bekommt plötzlich aus dem Nichts Panikattacken. Es gibt Situationen, da schmilzt ihm sein Eis und er bekommt Panik und schreit und bis Rosi ihm dann dieses Eis aus der Hand schlägt. Also irrationale oder für andere Menschen, für sein Umfeld irrationale Panikattacken. Und so weit, bis dann irgendwann auch nach einer Odyssee von Ärztebesuchen dann eben die Diagnose Autismus fällt und Rosi und Toni dann eben dastehen und erstmal gar nicht wissen, was ist überhaupt Autismus und dann eben mit dieser Behinderung anfangen müssen, umzugehen. Und es wird dann eben im weiteren Verlauf die Entwicklung geschildert, bis zu einem Punkt, an dem alles immer schwieriger und für Rosi immer schlimmer wird, so dass sie eben eine fatale Entscheidung trifft, die sie dann letzten Endes ins Gefängnis bringt.
Das war eine lange Zeit und es war ein schweres Geschehen und schweres Schicksal in wenige Sätze gekleidet. Aber es gibt ja mehr, das du beschreibst in deinem Buch. Es gibt ja auch die Situation, wie erlebt die Rosi die Zeit, in der sie noch denkt, das Kind ist in unserem Sinne normal entwickelt und dann aber so langsam ahnt, was geht da vor, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann wird sie ja an der Stelle doch, ich will nicht sagen alleingelassen, aber dann findet sie niemanden, der sie in die Hand nimmt und sagt, also pass auf, das sieht aus wie, lass uns doch mal genauer nachgucken. Nicht, das wusste man zu der Zeit ja dann auch nicht, dass man das heilen kann, das ist, weiß man bis heute ja nicht, aber zumindest, dass man es einordnen kann. Und ich denke, diese Zeit, die schilderst du ja auch vor der Diagnose. Mhm. Und vielleicht sagst du uns noch ein bisschen was zu der Befindlichkeit von Rosi und ihrem Mann vor der Diagnose bis dann zur Diagnose, frühkindlicher Autismus, war, glaube ich, die erste Diagnose, ne?
Mhm, genau. Ja, also das große Problem bei Autismus, vor allem jetzt, das war ja auch 20 Jahre, vor 20 Jahren, da wusste man noch weniger über Autismus als heute. Das ist natürlich ein totales Ohnmachtsgefühl, was man da hat, wenn man merkt, das Kind ja, reagiert plötzlich fast schon psychotisch und man weiß einfach nicht, was ist los mit deinem Kind, was passiert da und keiner sagt dir, was los ist, du kannst ihm nicht helfen. Ja, wie du gesagt hast, keiner nimmt dich an die Hand und sagt dir jetzt das und das ist es. Die Frage ist, will man das dann auch wissen, was es ist? Weil das ist ja dann auch wieder was sehr Endgültiges. Man hofft ja dann immer auf irgendwie etwas, ja, was nicht so schlimm ist oder so. Dann standen auch Dinge im Raum wie kindliche Psychose. Dann fragt man sich, ist eine kindliche Psychose jetzt schlimmer als Autismus? Also dieses Nicht-Einordnen-Können einer Situation ist eigentlich das Schlimmste überhaupt, vor allem wenn man auch bedenkt, dass Toni und Rosi jetzt auch zwei Menschen sind, die jetzt keine hohe Bildung haben. Es sind einfache Menschen. Rosi hat keinen Schulabschluss, sie ist Kassiererin. Da kommt dann auch noch hinzu, dass da wenig Möglichkeiten auch sind, sich selber Informationen zu schaffen, Schwierigkeiten dabei, auch Dinge vielleicht, ja, sich auch da Hilfe zu holen und adäquat mit der Situation umzugehen, also eine totale Überforderung auch, weil wenn sogar Ärzte mit sowas überfordert sind, wie soll dann eine einfache Kassiererin plötzlich mit so etwas umgehen? Also das ist ja der nächste Punkt, dass da wird von einer Mutter verlangt, plötzlich mit Dingen umzugehen, wo selbst Wissenschaftler und Ärzte eigentlich ratlos sind und nicht, aber du als Mutter musst das jetzt stemmen. Du hast keine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin oder sonst irgendwas gemacht, hast vorher nie mit behinderten Menschen zu tun gehabt. Das kommt ja auch noch alles hinzu. Also, aber es ist dein Kind und plötzlich musst du lernen, die Situation zu handeln.
Und was mir bei solchen Situationen immer einfällt, ich habe auch sofort geguckt, wann das ungefähr spielen kann dann. Da gab es zwar das Internet schon, aber bei weitem nicht so, wie es das heute gibt. Und das bedeutet, die Informationsmöglichkeiten waren ganz andere, viel, viel kleiner. Man konnte nicht einfach mal googeln oder sowas. Dazu musste man schon gut ausgerüstet sein und ein bisschen mehr wissen, als vielleicht tatsächlich eine Schulabbrecherin oder und Kassiererin. Das ist eins, was noch dazu kommt. Aber ich drehe es auch mal um. Stell dir vor, die gleiche Situation heute und du merkst, dein Kind ist irgendwie passt nicht so richtig mit den Zwei-Wort-Regeln und so weiter, was da also gibt, was die Kinder so machen müssen in ihrem Entwicklungsstadium, und zwar in der so und so vielen Woche, Monat oder was auch immer. Und dann guckt man jetzt ins Internet und wird erschlagen von Halbdiagnosen, Wahrdiagnosen, Heilern, Spinnern, guten Menschen, die versuchen zu helfen und. Wenn du die beiden Situationen vergleichst, die eine, in der die Rosi sich befunden hat und jetzt in eine andere Frau in der gleichen Situation im Jahr 2023, würde sich das deiner Idee nach irgendwie sehr unterscheiden?
Ich glaube, vom Grundgefühl her nicht. Also selbst wenn man sich jetzt viel mehr Informationen holen kann als vorher, dieses Grundgefühl, diese nackte Panik, die man hat, wenn das eigene Kind droht, in ein tiefes Loch zu fallen. Ich glaube, das ist, also ich bin keine Mutter, aber ich bin Schwester und ich kann nur ja ansatzweise erahnen, wie sich das anfühlt, wenn das Liebste, was du hast auf der Welt, also dein verlängerter Arm, dein zweites Herz, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist damit, ne? das ist ja, also Eltern machen sich ja immer Sorgen um ihr Kind, immer. Das ist ja, aber wenn es gesund ist, dann gut, ne? Und auch da machen sich aber Eltern schon immer Sorgen, ne? Also, und jetzt muss man sich mal vorstellen, dieses Kind ist jetzt aber auch noch behindert oder gehandicapt, und das muss ja gar nicht Autismus sein, das kann ja in jeder Form sein. Also sobald das Kind anders ist und man weiß, oh nein, der oder sie wird es mal schwer haben. Mhm. Ja, das ist ja für Eltern immer sehr, sehr schwierig.
Ich verstehe. Wobei, ich glaube, an der Stelle ist ja immer noch dieses, hängt ja immer noch dieses Damoklesschwert über uns, einer geistigen Behinderung oder einer geistigen Beeinträchtigung gegenüber zum Beispiel einer körperlichen. Da haben wir auch, unsere Gesellschaft geht ja anders damit um. Und ich glaube, ihr könnt mir gut vorstellen, dass eine Mutter an der Stelle noch mehr gefordert ist, weil erstens ist es nicht so einfach zu erkennen, so wie irgendwie eine Missbildung des Körpers zum Beispiel. Mhm. Und es hat ja auch mit dem Intellekt, mit dem Menschen zu tun und nicht nur mit dem Körper des Menschen zu tun. Ist das vielleicht noch schwieriger?
Ja, da sprichst du jetzt gerade ganz viele Punkte an. Also gerade bevor der Diagnose hat man Almanzo ja auch, also lange hat man Almanzo ja auch gar nicht angesehen von außen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Das hat sich nur komisch verhalten. Und dann war natürlich das Erste, dass man dann sich fragt, okay, wenn das Kind sich komisch verhält, erzieht die Mutter es vielleicht einfach schlecht. Also da kommt dann einmal von außen erstmal dieses Fingerzeigen auf die Mutter. Was macht sie falsch? Warum entwickelt sich ihr Kind nicht gut und richtig? Das muss ja dann erstmal an der Mutter liegen. Also da wirklich auch bis zur Diagnose erstmal das auch aushalten zu müssen, dass man selber vielleicht die Schuldige ist, daran, dass das Kind sich nicht gut entwickelt. Und dann natürlich so eine geistige Behinderung. Aber auch da muss man wieder unterscheiden, vielleicht zwischen es gibt geistig behinderte Menschen, die super zufrieden und glücklich in ihrem Leben sind. Ich denke da so an Menschen mit Down-Syndrom, die wo man einfach merkt, die können ein sehr zufriedenes Leben führen, trotz ihrer Behinderung. Und das finde ich immer das Wichtigste. Also ist der Mensch selber glücklich. Bei Autismus und bei der Form, die Almanzo hat, kommt noch hinzu, dass er unglücklich wirkt mit seiner eigenen Situation. Und das ist natürlich dann nochmal schwerer zu ertragen, wenn man sein Kind leiden sieht, als wenn es vielleicht etwas hat, aber man das Gefühl hat, es leidet vielleicht selber gar nicht so sehr darunter, sondern ist einfach trotzdem ein zufriedener Mensch. Hm. Wobei auch da natürlich ich jetzt nicht sagen möchte, oh, alle Down-Syndrom-Menschen sind zufriedene Menschen. Also das ist natürlich jetzt...
Ich verstehe schon, was du meinst. Wir sehen eher die im Fernsehen zum Beispiel, in Filmen, in was auch immer auf der Straße, die eine Form haben, die nicht so massiv ist, dass sie vielleicht für uns sofort auffällig als extrem belastend ist oder sowas. Ja. Die sehen wir nicht. Also ich kann mich noch erinnern, in meinem Haus, da wo meine Großeltern gewohnt haben und ich oft war, da gab es ein Down-Syndrom Mädchen, die wurde versteckt. Die haben wir nicht gesehen. Okay. Ich wusste, wir wussten, da ist irgendwie jemand. Mhm. Und das war aber wie so ein Geheimnis, wie so ein Mietshausgeheimnis. Und die war sicherlich nicht glücklich in dem Sinne, weil sie hatte ja gar keinen Menschen, mit dem sie außer der eigenen Mutter wahrscheinlich war. Ich war zu klein, um das noch wirklich zu verstehen, aber das ist die Position desjenigen, um den es geht, nämlich der Erkrankte, wenn man es als Krankheit dann auch wirklich definiert, die können wir uns schwer vorstellen. Ja. Und das ist auch gut, dass wir uns das nicht vorstellen können vielleicht, aber Empathie, so wie du sagst, kann da helfen und kann schaden wahrscheinlich.
Genau, und das ist auch das Schwierige, wenn man eben so einen Roman schreibt über einen Menschen. Also das war auch für mich beim Schreibprozess auch immer sehr schwierig, dieses über Almanzo schreiben und zu versuchen oder zu glauben, das hätte er jetzt gefühlt, aber letztlich ist ja eigentlich nie zu wissen und auch gar nicht mit ihm darüber reden zu können.
Ist richtig, ja. Nun ist gerade bei Autismus, heute sagt man ja eigentlich gar nicht mehr so richtig Autismus, sondern irgendwie Autismus-System, es besteht ja aus verschiedenen
Autismus-Spektrumstörungen.
Spektrumstörungen, genau. Und das ist ja einfach etwas, das ist einfach, das streiche ich die Vokabel, das ist überhaupt nichts daran einfach. Aber es ist ein Formenkreis, wenn man so will, der in unterschiedlichen Ausprägungen ausstaut. Auch dort das Bekannteste, was man so kennt, ist Asperger. Mhm. Und wenn man Asperger hört, dann hat die Filmindustrie und die Fernsehindustrie und wer auch immer die Bücher dafür gesorgt, dass man das immer mit Savants gleich mal verbindet, also mit den Rain Man Phänomenen, ja. Und die gibt es natürlich, aber wenn ich halbwegs noch die Statistik noch von vor 5, 6, 7 Jahren im Kopf habe, dann sind das weltweit diese Savants letztendlich 200 oder 300 oder sowas. Und es gibt aber unendlich viel mehr, die eben an diesem Formenkreis erkrankt sind. Wird seine Mutter mit diesem Savant-Verdacht im positiven Sinne, Mensch, was hast du für ein tolles Kind, kann man ja auch machen, irgendwie konfrontiert?
Ja, ständig.
Ja, ne? Und wie geht sie damit um?
Es gibt auch eine Szene im Buch, wo sie genau das eben auch beklagt, dass sie eben auch sagt, immer ist die Rede von diesen super intelligenten Asperger-Kindern,
ja,
mit den Inselbegabungen, aber was machen sie eigentlich mit denen, die keine Fähigkeiten haben? Was machen sie mit denen, die nichts Herausragendes können? Ja. Die einfach nur darunter leiden. Hm. Und da sind dann wirklich, da muss man sagen, die fallen durchs Raster. Die fallen durchs System. Für die gibt es wenig Angebote einfach. Und es gibt nicht dieses so, jetzt wissen wir zumindest, das ist Autismus, jetzt gehen wir den Weg und dann kann man das und das machen und dann gibt's die Therapie und dann gibt's die Strategie, sondern man bekommt die Diagnose als Eltern und dann steht man trotzdem nach wie vor alleine da und weiß eigentlich nicht, was man mit seinem Kind wirklich machen soll, weil keiner es weiß letztlich. Das ist ein großes Problem. Und da eben kommt man auch wieder zu dem Punkt, dass die eben auch nicht in der Öffentlichkeit sind, sondern in der Öffentlichkeit stehen natürlich die Rain Man.
Ja, klar, ja.
Menschen.
Die Sensationen sozusagen.
Genau, die ganz schnell zählen können oder irgendwas Besonderes machen können und irgendwie interessant sind.
Genau, ja.
Dann noch wenigstens für die Leute. Und das sind natürlich auch in den Medien. Dann gibt es natürlich auch diese Serien, Monk, glaube ich, heißt eine Serie, hat ja auch
geht
irgendwie
auch
Asperger.
Ja, ja.
Genau, also das sind natürlich dann auch teilweise sehr unterhaltsame Bücher, unterhaltsame Serien, wo man sich an der Skurrilität Autisten erfreut und eigentlich überhaupt nicht. Weil auch tatsächlich diese Menschen mit Inselbegabung und auch die Asperger häufig sehr stark darunter nämlich leiden. Also nur weil die jetzt was können, heißt das nicht, dass sie nicht auch ihre Probleme haben. Und das wird halt dann, das geht oft unter. Und deswegen war es mir wirklich ein Buch zu schreiben, wo wirklich mal schonungslos ehrlich geschrieben wird und eben nichts beschönigt wird. Mhm. Weil das wirklich dieses Beschönigen, ich weiß, das machen wir Menschen gerne. Ich habe das auch früher oft gehört, wenn ich jetzt privat über meinen Bruder mal was erzählt habe und dann kommt natürlich ganz oft, und das ist nett gemeint von den Menschen, nett gemeint, ja, dann wird versucht, irgendwas Positives zu finden.
Klar, ja,
ne, weil, also es ist ja auch gut, also es ist ja auch nett.
Trösten ist ja auch uns nahe liegt.
Ja, oder irgendwie, also man versucht natürlich immer in einer Situation irgendwas Positives zu finden. Und da musste ich dann manche Menschen auch wirklich mal enttäuschen und sagen, du weißt du was, es gibt Situationen, die sind einfach nur scheiße.
Ja.
So, die kann man nicht schönreden. Da kann man jetzt nicht versuchen, eine gute Seite daran zu finden, sondern da muss man einfach mal sagen, das ist jetzt einfach nur scheiße.
Und die haben auch keine Lösung.
Ja.
Die haben einfach einen Zustand, der so lange dauert, wie er dauert. Und man muss ihn versuchen hinzukriegen. Das bringt mich zu der nächsten Frage, nämlich wir haben vor weiß nicht, mittlerweile 20 Jahren oder sowas, Freunde von uns haben ein Spina Bifida Kind bekommen. Mhm. Und das sah ganz schlimm aus. Also die Situation war es geht nicht in die gleiche Richtung, aber einige der Effekte sind vergleichbar. Mhm. Und da haben wir alle gedacht, ach du lieber Gott. Aber dann im Laufe der Zeit, mit Hilfe auch tatsächlich der kämpfenden Mutter, muss man ganz klar sagen, mhm, der kämpfenden Mutter, die auch nicht locker gelassen hat, bei den entsprechenden Stellen nicht locker gelassen hat, tat sich dann auch Dinge auf, wie zum Beispiel die Pfennigparade, die wir ja hier in München auch haben, die sich um Behinderte, Körperbehinderte, geistige Behinderte und was auch immer in der Richtung kümmert, und zwar gut kümmert, wie ich glaube. Und das gibt es so etwas auch mit einer Spezialisierung für diesen Formenkreis, ja, über den Autismus-Formenkreis. Weißt du davon was? Ich bin da nicht auf dem Laufenden tatsächlich.
Ja, die gibt es tatsächlich, und zwar auch natürlich gegründet von sehr engagierten Eltern, gibt es den Autismusverband Oberbayern. Frau Nies, ich glaube Claudia heißt sie mit Vornamen, auf jeden Fall mit Nachnamen heißt sie Nies, ist die Begründerin, die hat selbst eine autistische Tochter, Susanne Nies mit Inselbegabung, Asperger-Tochter mit Inselbegabung, die, glaube ich, auf dem Gebiet der Mathematik sehr, sehr begabt ist, und ihre Mutter, Frau Nies, ist auch eine sehr, sie hat auf jeden Fall einen Doktortitel und ist eine sehr gebildete Frau und ja, und war da eben sehr engagiert, weil sie eben gemeint hat, Eltern brauchen einfach Hilfe. Und tatsächlich ist das ein ganz toller Verein, mit dem wir auch schon viel zusammen gemacht haben. Mhm. Und da bekommt man wirklich Unterstützung, das muss man echt sagen, weil der eben auch einfach von Eltern gegründet worden ist, die natürlich am besten verstehen.
Nee, aber das ist doch auch etwas, was Rosi noch nicht erlebt hat in der Form, oder? Wie war das mit der Unterstützung überhaupt?
Tatsächlich kommen Autismusverband und Kompetenzzentren jetzt im Roman nicht so gut weg.
Ja, wird einen Grund haben, oder?
Ja, weil natürlich trotz aller Bemühungen die Autismus-Spektrum-Störung einfach so weitläufig ist und die Fälle so individuell sind, dass auch da wieder für Rosi speziell und für ihren Sohn, also jetzt bezogen auf das Buch, halt da wieder keine, wenig bis gar keine Hilfe dann doch zu finden ist. Almanzo einfach für so viele Menschen Fragezeichen aufgeworfen hat, weil er selbst unter den Autisten wieder eine Sonderform hat. Also er hat eben noch eine gewisse Form der Demenz, eben mit dieser Rückentwicklung, die in dieser Form schon wieder so eine Seltenheit dann auch darstellt, dass da einfach keine Hilfe zu finden ist. Also egal, was da probiert wird mit Logopädie und Verhaltenstherapie wird ausprobiert, aber letztlich scheitern einfach alle und keiner kann Almanzo davor bewahren, dass er immer weiter sich in sich selbst zurückzieht, bis zum kompletten Verlust seiner Sprache und dem kompletten Rückzug in sich selbst.
Mhm. Ja, das fand ich auch sehr beachtlich, dass du schilderst das ja auch, die Retardierung letztendlich immer mehr zunimmt. Ich meine, man hat ja eine gewisse Hoffnung, bis da und dahin entwickelt sich ein Mensch, kein Kind mehr dann oftmals, sondern junge Menschen oder auch ältere Menschen, je nachdem. Die entwickeln sich bis dahin und dann lebt man halt auf dem Ebene weiter. Man lernt viel im Sinne von damit umzugehen. Aber wenn es dann auch noch so eine Retardierung eintritt und alles verloren geht, was man mal mühsam vielleicht auch gefunden hat, dann wird es doppelt schwierig. Und ich letztendlich fühle das ja auch in die Katastrophe. Ja. Das ist sicherlich zu verstehen. Ich will vielleicht mal zwischendurch ganz was Praktisches. Es ist ja eine Sache, wenn man ein solches Kind hat, wenn der ganze emotionale Bereich ein Riesenproblem darstellt. Aber wie sieht denn das eigentlich aus? Was sagen eigentlich die Krankenkassen zu sowas? Wie ist das? Sind das große Widerstände, um zum Beispiel Heimaufenthalte oder auch Therapien zu finden oder sowas? Wie sieht das aus?
Ja, es ist, ist Widerstände jetzt von der Bezahlung her jetzt vielleicht nicht so, aber zum Beispiel eben einen Heimplatz zu finden für so einen ganz speziellen Fall, wie Almanzu ihn hat, ist unglaublich schwer, einfach weil es kaum Heimplätze adäquate gibt erstmal. Mhm. Dann die natürlich dann lange Wartelisten haben. Und das ist tatsächlich ein Problem, das haben sehr viele Eltern, wenn sie dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie dann zum Beispiel entscheiden müssen, ihr Kind in ein Heim zu geben, weil es einfach zu Hause nicht mehr geht, weil sehr schwierige Fälle 24-Stunden-Betreuung brauchen und das ist einfach irgendwann eine Überforderung. Dann einen passenden Heimplatz zu finden, ist ein riesen Thema für alle Eltern.
Und dann womöglich noch in der Nähe,
in
wo
der
man
Nähe,
selber lebt oder sowas.
Das genau.
Ist wahrscheinlich ganz schwierig.
Und auch ein gutes Heim, also wo man das Gefühl hat, das Kind wird auch gut betreut. Man will ja, dass es dem Kind gut geht nicht, wirklich. Dass es nur im schlimmsten Fall aufbewahrt wird, sondern das soll sich ja dort auch entwickeln können. Und das ist eigentlich, das ist ein ganz, ganz großes Fass, das man da aufmacht, weil das wirklich für viele Eltern einer der schwersten Schritte überhaupt ist, sich zu entscheiden, das Kind in ein Heim zu geben und woanders betreuen zu lassen, weil man selber nicht mehr kann und dann entweder keinen Platz zu finden oder einen Platz zu finden, wo man das Gefühl hat, da geht es meinem Kind aber nicht gut.
Ja, ich wollte eigentlich noch fragen, was, das schilderst du ja in deinem Roman auch, was macht diese Krankheit eigentlich mit einer Familie? Magst du uns da noch ein bisschen was zu sagen? Wir haben ja das klassische Familienbild.
Ja.
Was bleibt davon übrig?
Also jetzt im Falle von Rosis Wunderkind letztlich bleibt von der Familie nicht mehr so viel übrig. Also die wird zerstört tatsächlich dadurch. Ich möchte behaupten, dass das auch nicht selten der Fall ist, jetzt auch in der Realität, dass das schon so etwas sehr familienzersetzend sein kann. Ich habe da auch schon von allen möglichen Fällen gehört im Bekanntenkreis oder einfach ja durch Geschichten, die man irgendwo hört, mitbekommt, dass dann wirklich ganz oft Trennungen passieren, dass die Eltern sich trennen, verschiedene Wege gehen. Ich habe sogar mal gehört von einer Familie, da haben die Eltern sich bewusst entschieden, also der Vater hat sich entschieden, mit dem autistischen Sohn zu leben und die Mutter hat sich entschieden, mit der nicht autistischen Tochter zu leben, einfach um der Tochter ein normales Leben zu ermöglichen. Dass quasi ein Elternteil sich voll und ganz auf das autistische Kind konzentrieren kann und der andere Elternteil auf das gesunde Kind, damit sie nicht zu kurz kommt. Mhm. Also ist auch ein wahnsinnig drastischer Schritt.
Das ist es, vor allen Dingen in der Konstellation. Also Männer laufen leicht weg, muss man ganz klar sagen. Die können ja auch viel leichter weglaufen in der Regel. Und das tun sie dann auch nicht alle natürlich, wie immer nicht alle. Aber das verstehe ich schon. Ja, das ist eine besondere Situation. Ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen, weil wir sprechen ja schon eine ganze Weile und wir wollen ja nicht alles aus dem Roman verraten. Das kann man ja in dem Moment gar nicht sagen. Es ist ja kein Whodunit oder irgend sowas. Aber nichtsdestotrotz komme ich nochmal mit meiner Frage, die ich am Anfang hatte. Und ich mache sie dir nochmal näher wieder bekannt. Also, was hältst du von der These, dass der Mutterinstinkt klingt wahnsinnig plausibel nach einem Bild inniger Liebe, gepaart mit irrer Kompetenz. Also wie gesagt, Klappentext. Ne? Der einzige Haken, es gibt ihn nicht. Ich möchte die Frage also nochmal stellen, aber diesmal auch mit einem Blick ins Publikum, was die so denken und sagen, ob sie nicken oder was auch immer. Vielleicht, wenn sie ein bisschen lauter sprechen, kann man sogar was hören, wenn jemand was sagen möchte. Aber vielleicht für dich als erstes, möchtest du? Okay, wir kommen noch darauf zurück, ich übersetze das gleich nochmal. Aber vielleicht nochmal zu dir. Du hast ja jetzt unbewusst, ich weiß ja ungefähr, wie das Gehirn so funktioniert, bei mir zumindest, darüber nachgedacht. Ja. Wie sieht das jetzt aus?
Ich habe tatsächlich sogar bewusst darüber nachgedacht in der Pinkelpause.
Siehste.
Tatsächlich hat es nochmal in mir gearbeitet, als ich mir die Hände gewaschen habe. Und da habe ich einen ähnlichen Gedanken gehabt. Ich habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein.
Kann nicht sein.
Also das war wirklich, und dann dachte ich mir, ich bin so gespannt auf deine Antwort, was du dazu sagst und ob du sie dann eingeladen hast oder nicht. Ja.
Aber bevor ich das sage, eine Stellungnahme aus dem Publikum heißt Schwachsinn. Ich muss da nichts weiter zu sagen. Haben wir noch eine zweite Stellungnahme?
Ich würde mich dem anschließen.
Also haben wir zweimal Schwachsinn abgestimmt, der Rest sagt nichts. Und du hast eben auch gesagt, was du sagst, und dann sage ich auch, was ich gesagt habe. Ich bin ja von Haus aus Biologe und das widerspricht allem, was ich in Biologie gelernt habe, allem. Es gibt kaum einen stärkeren Impuls und auch einen Instinkt als den Mutterinstinkt. Das findet man praktisch von niederen Säugern bis zu uns Menschen halt, und zwar in brutaler Art und Weise und auch völlig übertriebener Art und Weise teilweise schon, aber es hat dafür gesorgt, dass wir überlebt haben. Sonst wären wir als Spezies schon gar nicht mehr da. Also insofern ich schließe mich dem Wort Schwachsinn an. Und da ich hier in dieser Sendung keine solchen kontroversen Themen mache, und wenn die hier säßen, dann würde ich nicht so brav reden. Dann würde ich die auseinandernehmen und das will ich gar nicht. Insofern.
Wobei ich auf dieses Interview, da wäre ich sehr gespannt drauf.
Nein, es ist einfach Schwachsinn. Und wenn man mal reinguckt, und da tue ich jetzt bestimmt vielen, vielen Leuten Unrecht, aber wenn man mal reinguckt, worum es geht darum, dass Frauenideen, in dem Sinne werden sie so formuliert, Frauenideen befördert werden sollen. Und das, finde ich, ist A, unwürdig, der Frauen sozusagen, und es ist auch völliger Schwachsinn. Das braucht man nicht. Ich kann mich als Frau genauso bewegen wie ein Mann oder wie alles dazwischen, das ist völlig egal, und brauche nicht solche Ausreden, um eben das verneinen zu können und dann auch noch so zu formulieren, dass das nur eine Erfindung der Männer ist. Also wie weit muss ich sinken, um sowas zu machen? Lange Rede, kurzer Sinn, ich lade sie nicht ein. Ich werde einen Teufel tun. Das gibt eine Schlacht und das möchte ich nicht. Das möchte ich mir auch nicht antun. Das ist nicht mein Beruf und ich bin kein investigativer Journalist. Also insofern mache ich das nicht. Das erspare ich denen und mir. Vielleicht noch so eine Frage, die hat sich eigentlich erledigt, weil ich wollte dich fragen, warum du das Buch geschrieben hast, aber das hast du uns ja alles schon wunderbar gesagt. Was Praktisches noch, wie ist das Echo auf das Buch gewesen?
Oh, also das war wirklich unfassbar positiv und das war für mich so eine Erleichterung, weil ich habe wirklich im Schreibprozess immer wieder so gezweifelt, ob ich die Geschichte wirklich schreiben soll, ob ich sie so schreiben soll, wie ich sie geschrieben habe, gerade bei so einem Thema, das ja so persönlich ist und so ernst ist, zweifelt man natürlich schon immer wieder. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war die ganze Zeit überzeugt von dem, was ich tue. Und dann kamen die Reaktionen und ich habe echt also nur positive Reaktionen bekommen, tatsächlich. Also hatte ich auch so nicht erwartet. Also ich habe mit mehr Kritik definitiv gerechnet. Aber die kam wirklich, also inhaltlich gar nicht. Maximal, dass der ein oder andere meinen Schreibstil vielleicht nicht so mochte. Aber das ist halt ja gut.
Normal.
Ja, genau. Aber jeder konnte mit Rosi mitfühlen. Jeder war berührt von der Geschichte. Menschen, die nichts mit Autismus zu tun hatten, haben gesagt, sie haben plötzlich ganz viel Neues gelernt, ganz viel verstanden. Also das war mir eben wirklich ein Anliegen, es Menschen nahezubringen, die wenig über Autismus wussten oder eben nur diese Monk-Sachen kannten.
Amüsant, skurril.
Genau, die nur dieses Bild hatten, die da mitzunehmen. Aber auch Menschen, die mit Autismus zu tun hatten, haben allesamt gemeint, das spricht ihnen aus der Seele. Und ich habe da ganz viele ganz berührende Kommentare dazu bekommen, die auch echt, also mich oft zum Weinen gebracht haben. Also das war wirklich schön.
Nee, das ist doch wunderbar. Also mehr, ich denke mal, als Schriftsteller und Schriftstellerin wollen wir doch Menschen erreichen und auch berühren. Und wenn das gelingt, ist doch das ein toller Job, den wir da gemacht haben und den du da gemacht hast. Und mehr kannst du dir da gar nicht wünschen. Und wenn es dann auch noch das erste Buch ist, was man gemacht hat, noch gar keine Routine drin ist und sowas, ist das toll. Und also ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du das gemacht hast. Und auch das Gespräch zeigt ja, wie du damit umgehst und wie du das gemacht hast, und deine Leseprobe hat auch sicherlich den ein oder anderen Zuhörer überzeugt, da nochmal reinzugucken in das Buch. Und vielleicht was in Zukunft zu gucken. Ich frage jetzt nicht nur nach Teil 2, der ist an der Stelle schwer zu schreiben, vermute ich mal, davon mal abgesehen. Aber welches Projekt reizt dich so sehr, dass du es gern umsetzen möchtest?
Tatsächlich habe ich jetzt gerade zwei Projekte mit der Prosathek am Laufen, die ich jetzt ganz gerne kommendes Jahr umgesetzt haben möchte. Das sind zwei Anthologien, eine Märchenanthologie, die wir rausbringen wollen, und wo wir aber Märchen schreiben, die nicht so klassisch schön Gebrüder Grimm sind, sondern wobei die ja auch nicht, die klassischen Märchen ja auch eher brutal sind, sondern tatsächlich, das sind so ein bisschen, ja, das sind tatsächlich die klassischen Märchen, die eben nicht in dieser geschönten Form für Kinder, sondern tatsächlich für Erwachsene in ihrer brutaleren Form, wie sie ursprünglich auch mal eigentlich waren. So ein Märchenbuch bringen wir raus, und dann haben wir noch einen gemeinsamen Roman geschrieben.
Ach, guck an.
Mhm. Und den wollen wir auch nächstes Jahr rausbringen. Genau, das sind eigentlich so die zwei nächsten Projekte, auf die ich mich sehr freue.
Hat es da schon ein Thema, worüber man reden kann mit dem zweiten Roman?
Ja, also ich muss überlegen, wie viel ich schon verraten darf, aber eigentlich, warum eigentlich nicht? Also wir haben einen Titel, wobei ich noch nicht weiß, ob das nur Arbeitstitel ist oder endgültiger Titel wird. Arbeitstitel ist auffällig, unauffällig. Das sagt jetzt noch nicht sehr viel. Aber im Wesentlichen haben wir unsere Charaktere genommen. Wir sind ja 10 Leute in der Prosathek. Für jeden Charakter gibt es eine Figur, und haben die Grundcharaktere von uns genommen und die dann sehr übertrieben. Also wirklich dann schon... ich zum Beispiel, mein Grundcharakter wurde genommen, und dann wurde der eben sehr übertrieben, und ich bin halt ein High-Society-It-Girl-Influencerin.
Oh, wo ist deine Kamera? Vermisse sie hier und deine TikTok-Aufzeichnungsmöglichkeiten.
Genau. Also es ist halt dann wirklich so, man hat so ein bisschen das Grundgerüst genommen und dann halt wirklich so ein bisschen eben eine skurrile Figur daraus gemacht. Und da gibt es dann verschiedene interne Verwicklungen, und natürlich ist auch ein Mord passiert, und genau, also das wird eine ziemlich spannende Geschichte. Wir werden das Ganze auf Social Media noch präsentieren, und zwar gibt es dann zu jedem Charakter, jeder bekommt einen eigenen Social Media Account, und dann wird das dann...
Das ist eine gute Idee, ja.
Genau, wird das dann halt so peu à peu, Stück für Stück rausgebracht, je nachdem, welches Kapitel als nächstes dann herauskommt auf unserem Blog, wird dann der entsprechende Charakter dann auch seine Werbung dazu machen.
Verstehe. Ja, vielleicht gibt es ja dann eine Anknüpfungsmöglichkeit ans Radio. Wir werden sehen, wäre ja nicht schlecht.
Ja, stimmt.
Fänd ich ganz schön. Ja gut, also wunderbar, dann drücke ich die Daumen, dass das auch was wird und dass es gut wird auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Lydia Wünsch mein Gast. Wir sprachen über ihr Buch Rosis Wunderkind. Thema: Personen, Umstände, eine besondere Krankheit, Drama, Schicksal, Verzweiflung und Liebe. Ja, Mutterliebe sind die Ingredienzen dieses an der Realität ausgerichteten Romans. Niemand wünscht sich so ein Leben. Niemand weiß, wie er oder sie reagieren oder agieren würde, wenn es einträte, und doch findet es sich häufiger, als uns bewusst ist, in unserem Leben. Sie zerstört alle Pläne, wirft Hoffnung und Wünsche einfach weg. Wie damit umgehen, was tun? Weglaufen geht nicht, und wenn doch, nimmt man alle Schuldgefühle für den Rest seines Lebens mit sich. Lydia Wünsch hat ein Buch geschrieben, das von persönlichen Erinnerungen geprägt ist. Es versucht darzustellen, was es bedeutet, ein autistisches Kind zu bekommen, zu haben und damit zu leben. Ungeschminkt und direkt zeigt sie uns, was sie davon weiß und für immer wissen wird. Auch wenn es ein Roman ist, so erwischt das Geschriebene doch den Menschen in uns, den ohnmächtigen Menschen, ebenso ohne Macht wie die Protagonisten ihrem eigenen Schicksal gegenüber. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über dich, das Buch, sein Entstehen und nicht zuletzt über das Phänomen Autismus gehört haben. Danke dafür und vielen herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung, liebe Lydia.
Dankeschön.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.